Hallihallo, es ist wieder soweit, eine neue Folge Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas, bei uns im Podcast dreht sich hier Woche für Woche alles um das große und das kleine Geld, um Aktien, ETFs und das Thema Altersvorsorge, aber alles recht entspannt, locker, leicht verständlich, so seid ihr es gewohnt. Und heute dreht sich alles um das Thema ETFs und wir besprechen zwei ETFs, die in Zukunftsbranchen investieren und geben euch da zwei Beispiele. Generell kann man ja sagen, langfristiges Investieren mit Hilfe von Exchange Traded Funds, dafür steht die Abkürzung ETFs, ist ja für Privatanlegerinnen und Privatanleger das günstigste und auch risikoärmste Mittel- und Finanzinstrument. Dieses passive Investieren erfordert eben nicht viel Zeit und auch nicht viel Know-how und das ist auch gut so. Andererseits kann man vielleicht aber auch nicht ganz so viel Rendite erwirtschaften, wie als wenn man jetzt in einzelne Aktien investiert, und dementsprechend macht es vielleicht auch Sinn, sich zumindest als Beimischung auch ETFs anzuschauen, die ein etwas größeres Wachstumspotenzial mitbringen und trotzdem nicht gleich das große Risiko von Einzelwerten mit beinhalten. Und wir schauen uns dementsprechend also einen ETF an, das in disruptive Technologien wie zum Beispiel Digital Payment, Robotik, 3D-Druck investiert, und das andere, das investiert in Cyber Security. Das wollen wir machen. Zuvor geht es kurz in den Wochenrückblick. Cathie Wood, die bekannte Investorin aus New York, hat ein Statement mal wieder abgegeben, warum sie weniger an Inflation als an Deflation glaubt. Das fand ich ganz spannend. Dementsprechend diskutieren wir das kurz hier mit euch. Dann gucken wir natürlich auch auf den nach wie vor anhaltenden Short Squeeze bei AMC Entertainment und wer vor allen Dingen davon profitiert. Und es geht um die Aktie der Woche, die ist ganz am Ende dann in der Diskussion, nämlich BYD, ein chinesischer E-Auto-Hersteller. Wenn euch diese Folge gefällt, dann könnt ihr uns gerne eine gute Bewertung dalassen oder es auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Und vor allen Dingen könnt ihr in den Shownotes gucken, wenn euch nicht alle Themen interessieren. Wir haben da immer die Minutenangaben zu den einzelnen Themen mit drin und ihr könnt eben entsprechend auch vor- oder auch zurückspulen. Und alle weiteren Informationen, wie auch die WKNs zum Beispiel zu den besprochenen ETFs, die findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Jetzt viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Hallo Jonas, kurz vor dem Wochenende nehmen wir hier die letzte Folge Promille und Prozente für diese Woche auf, beziehungsweise die erste Folge im Juni.
Genau. Das letzte erste Mal Promille Prozente in dieser Woche. So, genug der Verwirrung. Wir tauchen direkt in ein paar wichtige Happenings dieser Woche ein. Ne? Und du hast, dich hat Cathie Wood bezüglich Deflation und Inflation überrascht, mich auch, und da hast du einiges zusammengetragen.
Ja, Bitcoin und auch der ganze Kryptomarkt ist ja zumindest diese Woche wieder einigermaßen gut gelaufen. Ich habe jetzt gar nicht, also wir nehmen den Podcast hier für alle zur Information am Freitag, den 4. Juni um 9.50 Uhr auf, also Freitagvormittag. Das muss man ja vor allen Dingen bei Bitcoin immer dazu sagen, weil man, wenn das Ding dann zwei Tage später veröffentlicht wird, kann der Kurs ja schon wieder um 5.000 Euro hoch oder runter gegangen sein. Aber diese Woche sah es eigentlich ganz gut aus, und Cathie Wood hat, ich glaube Ende letzter Woche, ein Interview gegeben, und das fand ich doch recht interessant. Deswegen wollte ich es hier kurz im Podcast mit euch teilen, denn sie geht anders als die meisten Expertinnen und Experten davon aus, dass wir gar nicht so sehr das Problem einer Inflation haben, sondern eher einer Deflation. Und wie führt sie das her? Sie denkt jetzt also, dass viele Menschen nach dem Lockdown natürlich ordentlich konsumieren werden, aber primär eben Dienstleistungen, weil sie im Lockdown ja sich schon ganz viel Kram gekauft haben im Baumarkt, bei Amazon, irgendwelche neuen PCs und was auch immer. Das heißt also, der ganze Konsum von Waren wird eher tendenziell vielleicht sogar zurückgehen. Der Konsum von Dienstleistungen wird stark nachgefragt werden. Das wird in diesen Dienstleistungsbereichen tatsächlich zu Inflation führen. Wir sehen das jetzt ja auch schon, keine Ahnung, bei Hotels, in der Gastronomie. Das sind alles so klassische Bereiche, die definitiv stark anziehen werden, wahrscheinlich zumindest temporär, kurzfristig im Sommer auch. Aber die anderen Sachen werden vielleicht eher weniger nachgefragt, und vor allen Dingen haben viele, viele Händler sich jetzt eben aufgrund der hohen Nachfrage im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten, zwei- oder dreifach oder vierfach eingedeckt mit Waren, und diese ganzen Lager sind brechend voll. Es herrscht ja auch wirklich oft Knappheit an Rohstoffen, an Vorprodukten und so weiter. Also auch beim ganzen Thema Holz habt ihr vielleicht schon gehört, Holzpreise sind durch die Decke gegangen. Viele Leute horten jetzt auch Holz, also die irgendwie vielleicht bauen wollen oder so, die horten Holz schon mal bei sich auf dem Grundstück, im Garten, wie auch immer, in der oder in der Befürchtung, dass der Holzpreis und die Knappheit auch sich noch weiter verschärfen könnte. Und das ist so ein bisschen das Phänomen, wie wir es jetzt letztes Jahr im März beim ersten Lockdown gesehen haben. Da ging es ja um Klopapier, um Mehl, um Hefe und so weiter. Und oftmals haben die Leute das dann gar nicht natürlich in diesen Mengen gebraucht. Und das wird auch vielleicht bei vielen anderen Dingen jetzt so sein, die jetzt gerade aktuell knapp sind. Aber es führt eben kurzfristig zu Knappheit, zu hohen Lagerbeständen teilweise auch, weil auch Händler und auch andere Produzenten ähnlich verfahren. Die merken auch, oh, bestimmte Vorprodukte sind jetzt knapp und auch Chips zum Beispiel ist ein großes Beispiel. Und dementsprechend horten dann eben auch viele Unternehmen. Das ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Und das führt jetzt aktuell zur Knappheit, aber Katie Wood denkt halt immer so ein bisschen weiter, das zeichnet sie ja auch aus. Und sie geht eben davon aus, dass diese Nachfrage nach Waren dann eben stark fallen wird. Und da dann die Lagerbestände bei Händlern groß sind, kann es dann eben vielleicht sogar zu fallenden Preisen führen. Und darüber hinaus dann sogar in der Folge sogar zu fallenden Rohstoffpreisen, was wiederum die Schwellenländer, die ja oft Rohstoffe exportieren, ein Stück weit unter Druck setzt oder deren Währungen und die Menschen dort vermehrt in Kryptowährungen treibt. So, also das ist jetzt so diese Argumentationslinie von ihr. Ich fand es zumindest ganz interessant. Ich teile es nicht unbedingt mit ihr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube schon, auch wenn es sicherlich jetzt den einen oder anderen Händler geben wird, der da auf hohen Lagerständen vielleicht auch sitzen bleibt oder da vielleicht dann auch Rabatte gewährt werden etc. Ich glaube schon insgesamt, dass die Wirtschaft nicht nur in Europa oder in den USA, sondern auch in China ja eben ganz gut heiß gelaufen ist. Dass wir also erstmal definitiv kurzfristig das Thema der Inflation hier stärker im Fokus haben werden. Und die spannende Frage wird dann ja einfach sein, ob diese Inflation von Dauer sein wird oder ob sie, wie viele bisher ja eigentlich erwarten, diesen Sommer, die nächsten Monate jetzt ein großes Thema ist und dann aber eigentlich auch wieder so ein bisschen abflaut. Man muss ja auch dazu sagen, dass wir jetzt in den letzten 10 Jahren eine extreme Niedriginflation hatten, also eigentlich kontinuierlich unter 2% lagen. Das heißt also, selbst wenn sie jetzt mal auf 2, 3, 4% steigen sollte, die Inflation, dann ist das alles andere als Hyperinflation oder so, ne? Also ich glaube, das ist, glaube ich, auch wichtig, das richtig einzuschätzen. In den nächsten Monaten wird man wahrscheinlich sehr viel in den Medien von Inflation sehen, von Geldentwertung und so weiter. Aber, und das haben wir ja auch hier im Podcast schon jetzt oft gecovert, wir hatten das ja tatsächlich auch in dem Jahresvorblick, Ausblick in der ersten Folge 2021 als das Thema des Jahres so ein bisschen prognostiziert. Aber man sollte eben ja, sich da, glaube ich, gar nicht so wild von machen lassen und dementsprechend fand ich das jetzt einfach einen spannenden Beitrag von Katie Wood, der einfach in eine ganz komplett andere Richtung geht. Ich bin, wie gesagt, eigentlich der Meinung, dass man ja ganz entspannt erstmal auch an der Seitenlinie weiter warten kann, beziehungsweise sich das einfach anguckt und verschiedene Informationen, Beiträge sich da einfach mal so durchliest. Aktuell kann so oder so niemand seriös sagen, wie sich die Inflation oder vielleicht auch eine Deflation in den nächsten 12 oder 18 Monaten entwickeln wird, sondern das kann man allenfalls vielleicht Ende des Jahres ein bisschen sagen, wenn wir dann eben jetzt wieder ein bisschen Zeit ins Land gestrichen haben und ja, und dann wird man sehen, ob die Inflation eben von Dauer ist oder nicht. Aber das auf jeden Fall als kleiner Beitrag hier von Casey Booth heute.
Ja, mal eine andere Perspektive als nur die Perspektive, dass Rohstoffe langfristig oder mittelfristig zumindest weiter stark anziehen werden. Ist sicherlich gesund. Und wenn Rohstoffe wie Holz jetzt um deutlich über 100% gestiegen sind in den letzten irgendwie 6 bis 8 Monaten, dann ja, ist das ja auch nicht verwunderlich, wenn die dann mal von dem jetzigen Niveau auch mal wieder 40-50% runterkommen. Haben wir einfach ein bisschen Preisvolatilität drin.
Ja, genau. Man muss einfach sehen, viele Rohstoffpreise sind ja auch im letzten Jahr dann im Corona-Tief da auch richtig runtergekommen. Also, und das war jetzt ja ungefähr vor genau einem Jahr. Das heißt also, wenn wir jetzt immer davon sprechen, ja, Öl und Holz und alle anderen Rohstoffe haben in einem Jahr über 100% zugelegt oder zweistellig zugelegt im hohen Bereich, dann muss man eben auch diesen Basiseffekt immer sehen, ne? Das heißt also, es kommt von einem, im Jahresvergleich von einem extrem niedrigen Niveau. Es war also klar oder sehr, sehr wahrscheinlich zumindest, dass die Preise dann natürlich sich auch ein Stück weit erholen, jetzt haben sie sich deutlich erholt, aber man sieht jetzt auch China zum Beispiel versucht jetzt schon gegenzuwirken, die Rohstoffpreise wieder runterzudrücken, indem es zum Beispiel Kreditrichtlinien strafft, also auch den Kauf von Rohstoffen erschwert oder verteuert. Und den ersten Effekt sieht man davon auch. Also Rohstoffpreise sind jetzt zumindest kurzfristig erstmal wieder ein bisschen nach unten gegangen. Wie gesagt, ich glaube langfristig, Rohstoff ist ja insgesamt ein sehr, sehr zyklisches Geschäft, weil einfach in den letzten 10 Jahren, wo die Nachfrage niedriger war, wurde auch kaum in neue Kapazitäten investiert. Und jetzt, wenn die Nachfrage eben steigt und vielleicht auch über mehrere Jahre steigt, dann müssen diese Kapazitäten erstmal wieder aufgebaut werden. Das heißt also, ein sogenannter Superzyklus, also mehrere Jahre von steigenden Rohstoffpreisen, ist aus meiner Sicht eben auch recht wahrscheinlich. Ne? Aber natürlich wird so ein Anstieg auch immer wieder von Rückläufen gekennzeichnet sein. Das wird jetzt nicht nur immer nach oben gehen, sondern eben auch zwischenzeitlich immer mal wieder nach unten. Und was den Bitcoin anbelangt, und da schließt sich dann der Kreis zu Casey Wood zu Beginn, da bleibe ich bei meiner Einschätzung, haben wir ja auch im Podcast schon diskutiert, langfristig wird es da sicherlich noch ganz, ganz andere Kursniveaus geben. Kurzfristig würde ich da persönlich aber jetzt erstmal auch ein bisschen abwarten, weil ich glaube, das Thema Regulierung einfach in den nächsten Wochen und Monaten auch da stark im Fokus steht und dementsprechend es gut auch sein kann, dass man da vielleicht noch günstigere Kursniveaus bekommt dann.
Genau, warten wir noch den Dip auf 20.000 ab. Vielleicht nochmal auf 12.000 und dann wieder to the moon. Niemand weiß es. Niemand weiß es. Das ist das Schöne.
To the moon. Jonas, das ist ein schönes Stichwort. AMC,
ja. Short Squeeze Time. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon angesprochen bezüglich AMC Entertainment. Diese Woche die Aktie weiter Gas gegeben. Ich glaube, letzte Woche in der Spitze war es irgendwie bei knapp 30 Dollar. Diese Woche in der Spitze bei so um die 60 Dollar. Ist krass weitergegangen. Ja, Shortseller haben sicherlich, würde ich mal sagen, zwischen 2 und 4 Milliarden Dollar verbrannt. Vielleicht sogar noch mehr, wird sich ja im Nachhinein rausstellen. Scheint nicht so dramatisch zu sein wie letztes Mal bei GameStop, haben wir auch schon letzte Woche gesagt. Sonst hätten wir sicherlich wieder über die Presse da mehr gehört. Nichtsdestotrotz, 2 bis 4 Milliarden Dollar, die da die Shorties in den Miesen sitzen, ist jetzt auch kein Pappenstiel. Ja, wir werden sicherlich solche Phänomene in den nächsten Jahren immer wieder haben. Und AMC, ganz clever, nutzt natürlich den Hype, um auf dem hohen Kursniveau neue Aktien auszugeben, zu ungefähr 27 Dollar. Ja, 230 Millionen Dollar werden dadurch durch AMC geraced. Und ja, für Altaktionäre selbes Spiel, ne? Neue Aktien werden ausgegeben. Dadurch verwässert sich dann der Kurs der Altaktionäre. Aber sicherlich ein sehr gutes Timing. Ich glaube, AMC hat das auch marketingtechnisch ganz gut genutzt und als Kinokette hat es dann eben an Anleger Popcorn verschenkt.
Ja, das ist ein schöner Move auf jeden Fall, dass jetzt für alle Aktionäre in die USA zumindest freies Popcorn gibt, wenn man da nachweisen kann, dass man aktuell Aktien hält. Aber nochmal kurz zur Kapitalerhöhung. Normalerweise ist das ja immer ein Grund, dass der Kurs eben dann runtergeht, verständlicherweise eben, weil die Altaktionäre verwässert werden. Anders bei AMC, da ist der Kurs dann eben nochmal weiter hochgegangen, weil vielleicht auch viele gar nicht verstanden haben, was eine Kapitalerhöhung überhaupt ist. Und witzigerweise, das war also quasi eine sehr exklusive Kapitalerhöhung, denn es gab eigentlich nur einen Fonds, Matrix Capital.
War der vorher short?
Ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die letztendlich da exklusiv diese neuen Aktien bekommen. Also diese 8,5 Millionen neuen Aktien haben sie zum Preis von ca. 27 Dollar bekommen und haben sie dann direkt wieder verkauft zu einem deutlich höheren Kurs. Das weiß man ja nicht, aber du hast ja eben gesagt, der Kurs war bis zu 67 Dollar, glaube ich, hochgeschossen. Das heißt also irgendwo zwischen 27 und 67 Dollar werden sie da wahrscheinlich diese 8,5 Millionen Aktien verkauft haben. Also das muss man dann sich auch mal vergewissern, dann trotz dieses Verkaufs ist dann der Kurs eben gar nicht so sehr eingebrochen. Ja, und Matrix Capital hat auch natürlich ein paar Millionen verdient innerhalb von ein paar Minuten. So kann man es machen. AMC freut sich, hat eben 230 Millionen Dollar neues Kapital eingenommen. Und aktuell freuen sich ja auch noch die ganzen Reddit-Boys und Girls, zumindest so lange, bis der Kurs dann wieder in sich zusammensackt, weil das ist nur eine Frage der Zeit. Denn fundamental ist das, glaube ich, alles jenseits von Gut und Böse. Aber das brauchen wir hier, glaube ich, auch nicht nochmal zu sagen. Das sollte jedem und jeder klar sein. Die Rallye ist da meines Erachtens jetzt ein Stück weit vorbei. Das ist auch immer das Ding. Also wenn das jetzt schon so publik ist, dann lohnt es sich da absolut nicht mehr, auf den fahrenden Zug aufzuspringen, sondern das ist hochriskant und nicht sonderlich sinnvoll. Wenn, dann muss man es, wie gesagt, so machen, dass man sich da ein bisschen mehr bei Reddit umtut und letztendlich vor so einem Kurssprung einsteigt. Das macht dann vielleicht Sinn, ist natürlich nach wie vor trotzdem hochriskant und nicht unbedingt ein solides Investment, aber da kann man dann sicherlich hier und da mal gut mitschwimmen. Aber nachdem dieser Hype stattgefunden hat, empfiehlt es sich da eben zu sagen, okay, Hype verpasst, vielleicht kommt der nächste, aber definitiv jetzt nicht noch hinterher laufen, weil das ist dann ziemlich ärgerlich.
Oder man macht es wie Mudrick, ne? Dann klar, da waren die natürlich nicht short, wenn die Aktien gleich wieder verkauft haben, dann haben die halt einfach im Markt gesehen, dass noch sehr viele Leute oder dass einige Hedgefonds offensichtlich oder Shorties sich noch eindecken mussten und dann war das ja für die dann offensichtlich ein No-Brainer, dass sie dann AMC einfach kommen, 8,5 Millionen Aktien nehmen wir euch ab zu ca. $27 und dann war der Kaufdruck oder das der Kaufdruck für diejenigen, die short waren, so groß, dass Mudrick dann an die verkauft hat. Das ist sicherlich nicht ausschließlich an die Reddit-Community gegangen, aber ziemlich krasser Deal.
Ja, smart gemacht. So kann man es auf jeden Fall auch machen. Andere Meme-Stock-Aktien wie BlackBerry, Bed Bath & Beyond und so weiter haben auch so ein bisschen reagiert. Also da ging es auch so langsam wieder los, aber eben in keinster Weise so in dem Ausmaß wie im Januar noch bei der ersten großen Rallye. Mal gucken, wie es da weitergeht. Wie gesagt, war auf jeden Fall eine spannende Woche wieder. Und AMC, muss man auch sagen, die haben es wirklich sehr gut gespielt mit der Kapitalerhöhung, aber auch mit dem kleinen Marketing-Gag mit dem Popcorn an den Kinokassen. Ja, so sollte man es machen, wenn einem das Glück hold ist und die Reddit-Community einem dann so einen Pass in die Gasse spielt. Ne? Da kann man auch dann direkt mal
direkt abstauben.
Reinmachen. Ja, genau. Sonstiges Marktgeschehen. Zoom, allen bekannt wahrscheinlich von der einen oder anderen Zoom-Konferenz in den letzten 12 Monaten, hat auch Zahlen präsentiert. Die Aktie ist ja schon seit 6, 7 Monaten recht unter Druck. Da läuft der Kurs eigentlich nur noch in eine Richtung, nämlich nach unten. Aber Zoom hat wieder alle Erwartungen übertroffen und sowohl bei Umsatz als auch Gewinn, als auch bei Wachstum, also fulminant. Das war jetzt das letzte Quartal, was quasi so ein bisschen zumindest halb noch vor Corona war, also im Vorjahresvergleich. Von daher, und es hat sich auch schon gezeigt, dass das Wachstum sich ein bisschen abgeschwächt hat, aber es ist nach wie vor dreistellig, es ist Wahnsinn, also es ist absolut Wahnsinn immer noch. Und es mehren sich eigentlich die Anzeichen, dass Zoom eben auch nach Corona sehr relevant bleibt, auch weiterhin hohes Wachstum hat, sicherlich nicht mehr auf dem Niveau wie vor einem Jahr, aber es, mittlerweile ist ja auch Zoom insgesamt viel, viel größer vom Umsatz und Gewinn her. Das heißt also, die Basis, auf der dieses Wachstum stattfindet, ist eben auch größer. Und ja, ich muss sagen, nach diesen 6, 7 schwachen Monaten jetzt, werde ich mir Zoom zumindest mal auf die Watchlist packen. Da hat sich, glaube ich, so im Bereich von $290 jetzt vielleicht auch mal der Boden gebildet und langfristig halte ich das Unternehmen ja eigentlich nach wie vor für sehr interessant. Dementsprechend werde ich mir das mal auf die Watchlist packen, aktuell noch nicht einsteigen, aber denn die Aktie hat auch kaum reagiert auf diese ganzen guten Zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht in der zweiten Jahreshälfte mal irgendwann mal wieder so einen Impuls nach oben gibt.
Ja, halt uns auf dem Laufenden.
Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich pack's auch, aber das machen wir dann später noch beim Update zum Musterdepot. Können wir es da vielleicht auch auf die Watchlist packen. Und ja, last but not least, bevor wir mit dem Wochenrückblick schließen, auch eine interessante Meldung, dass die Fed, also die amerikanische Notenbank, inzwischen mehr US-Staatsanleihen hält als alle ausländischen Investoren zusammen. Das war auch mal eine Meldung, eigentlich eher so irgendwo im Kleingedruckten, aber auf jeden Fall langfristig natürlich eine hochrelevante Meldung, denn das bedeutet natürlich, dass sich da das Kräftegleichgewicht Stück für Stück verschiebt und dass vor allen Dingen die Dominanz des Dollars, weil US-Staatsanleihen werden ja dann auch von ausländischen Investoren eben in Dollar gekauft und wenn das eben weniger passiert, weil die Fed da alles schon wegkauft, oder weil auch das Interesse von ausländischen Anlegern sinkt, dann untergräbt das eben auch die Dominanz
des
Dollars.
Sinkt die Dollarnachfrage.
Genau, die Nachfrage nach Dollar und die Dominanz des Dollars. Also die Fed schwächt sich langfristig gesehen zumindest damit auch selbst oder die Amerikaner schwächen damit ihre dominante Rolle im Weltwährungssystem. Ja. Als kleine Anekdote hier quasi, die vielleicht, wenn wir irgendwann in 20 Jahren rückblickend dann in diese Zeit schauen, sagen, ja, damals hat alles angefangen und mittlerweile bezahlen wir alles nur noch in
Yuan
oder so.
Ja, genau. In I-Yuan.
In I-Yuan, genau. Jonas, das war's mit dem Wochenrückblick. Ich weiß nicht, hast du noch Ergänzungen hier?
Nein. Ich glaube, euch passiert heute noch was.
Heute ist mal hier Non-Farm Payrolls, hatten wir ja letztes Mal erklärt oder vor 1, 2 Folgen, also die Arbeitsmarktzahlen aus dem Mai.
Ohne Landwirtschaft.
Ohne Landwirtschaft, genau, Non-Farm. Und die werden wahrscheinlich besser ausfallen als erwartet. Zumindest waren diese Zahlen vom Lohnabwickler ADP, die kommen immer im Voraus schon raus und können zumindest so eine grobe Richtung vorgeben. Die waren deutlich über den Erwartungen, also es wurden mehr Jobs dann doch geschaffen als erwartet. April war ja so ein kleiner Dämpfer. Von daher kann es gut sein, dass da eine positive Überraschung rauskommt und dass es heute einen freundlichen Wochenabschluss gibt. Aber kommen wir zu den ETFs, zu unserem Titelthema, ETFs für Zukunftsbranchen.
Genau, also vorweg sei gesagt, definitiv keine Anlageberatung, aber wir haben hier jetzt mal zwei ETF rausgesucht, die wir interessant finden. Wenn ihr euch für ja, sogenannte Branchen-ETF interessiert, die irgendwie ja abseits von einem klassischen und sehr breiten MSCI World ETF zum Beispiel, wenn ihr euch für Fonds interessiert, die ein bisschen spitzeren Ansatz haben, ja, ein bisschen engeren Ansatz, dass ihr sagt, so, ich möchte in 3D-Druck und Fintech und so dabei sein, oder ich möchte im Bereich Cybersicherheit, digitale Sicherheit, IT-Sicherheit dabei sein. Ja, das merken wir in der Community, dass da durchaus mal Nachfrage ist, und deswegen haben wir uns auch aus persönlichem Interesse mal zwei ETF angeschaut. Und wir beginnen mit mit einem ETF des Fondsanbieters Luxor. Luxor gehört zur Société Générale, eine sehr große französische Bank. Und dieser ETF bildet den Disruptive Technology ESG Index ab, der von MSCI erstellt und berechnet wird. MSCI gehört, meine ich, zu JP Morgan, ne?
Morgan Stanley.
Morgan Stanley.
Vielleicht lass uns doch mal anfangen, bevor wir jetzt in das Detail gehen von dem ETF. Du hast hier so wunderschön diese ganzen Abkürzungen mal vorbereitet. Lass uns doch damit vielleicht mal anfangen. Also was heißt MSCI, was heißt ESG, was heißt UCITS, das sind immer so klassische Abkürzungen, die sehr kryptisch wirken. Und vielleicht können wir jetzt mal zum Beginn das einfach nochmal ganz kurz erklären, damit ihr ungefähr wisst, also nicht nur für das ETF oder die beiden ETF, die wir jetzt hier ganz konkret besprechen, sondern auch für viele, viele andere. Und dann, genau, dann steigen wir ins Detail ein, in diesen einen Luxor MSCI Disruptive Technology, also welche Top-Holdings sind da drin, welche Unternehmen sind da primär drin, bevor wir dann abschließend zu dem anderen kommen, das ist der iShares Digital Security ETF.
Genau, aber, genau, wir gehen jetzt durch
MSCI.
Richtig,
was ist das?
Genau, die Abkürzung werdet ihr immer wieder finden, und die stellen immer wieder Laien vor Herausforderungen oder vor dem einen oder anderen Fragezeichen. Also MSCI ist einfach ein Unternehmen, Morgan Stanley Capital International, dafür steht die Abkürzung, ist ein Finanzdienstleister, und die sind eigentlich so mit der bekannteste Ersteller und Berechner und Herausgeber von Branchen und Länderindizes. Der bekannteste ist sicherlich einfach der MSCI World, und eben diese Indizes, also Einzahl von Indizes ist Index. Diese Indizes sind eben oft die Grundlage und der Vergleichsmaßstab für viele passiv gemanagte Fonds. Und passiv gemanagte Fonds sind mittlerweile einfach unter dem Begriff ETF gängig. Weil der Begriff ETF ist dafür geläufig, ne? Exchange Traded Funds. Und ja, MSCI ist einfach der Firmenname. Wenn ihr das irgendwo in einem ETF seht, wisst ihr, da steckt als Ersteller dieses Index Morgan Stanley Capital International hinter. Also gar nichts Wildes. Dann kommen wir mal zur nächsten Abkürzung in dem Wort. Da sehen wir ESG oder ESG. Dazu haben wir mal eine Folge gemacht, und zwar ist das schon 20 Folgen her. In Folge 52 war das. Da geht es ums Thema, wie kann ich eigentlich nachhaltiger anlegen? Und da haben wir eine relativ ausführliche Folge zu dem ESG-Screening gemacht. Hier ganz kurz nur erklärt, E steht für Environment, also schonendes Ressourcenmanagement, Unterstützung von Unternehmensstrategien, die zum Umwelt- und Klimaschutz oder zur Umwelt- und Klimaschonung beitragen. Das S steht für Social, soziale Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, geht es sicherlich einerseits um die Supply Chain, also um die Beschaffung, geht es um die Behandlung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Arbeitssicherheit und so weiter, spielt da rein. Oder wie verhält sich das Unternehmen eigentlich auch in seiner Umwelt aus sozialer Perspektive gesehen? Und das G steht für Governance. Da geht es darum, inwieweit hält sich das Unternehmen an Standards oder geht über die Standards hinaus, was die Einbindung und die Zusammenarbeit mit unabhängigen Aufsichtsstrukturen, ne, Auditing und so weiter angeht.
Unternehmensführung, aber vor allen Dingen auch, also auch Korruption zum Beispiel, Lobbying, also all solche Dinge spielen da auch mit rein bei Governance, bei guter Unternehmensführung.
Yes. Also wie gesagt, das haben wir in Folge 52 auch differenziert und kritisch beleuchtet, weil ja, ESG, diese Standards, hört euch die Folge 52 an, wenn euch das interessiert. Kommen wir zur nächsten Abkürzung. UCITS, auch im Deutschen manchmal als OGAW, OGAW zu sehen. Es ist das selbe. Im Englischen heißt es Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Okay. Im Deutschen Organismus für gemeinsame Anlage in Wertpapieren. Beginnen wir mal mit dem Fazit. Das sind Richtlinien, die dem Schutz von Privatanlegerinnen und Privatanlegern dienen. Also da geht es darum, dass vorgeschrieben ist, es muss immer ein ausführliches Factsheet geben, auf dem definitiv gewisse Parameter transparent öffentlich gemacht werden. Einer dieser wichtigsten Parameter ist die Gesamtkostenquote, auch manchmal als TER im Englischen abgekürzt Total Expense Ratio. Daran könnt ihr sehen, das ist eine Prozentzahl und die ist immer aufs Jahr bezogen. Also wenn ihr da eine 0,25 seht, wisst ihr, okay, die Gesamtkosten des Fonds sind 0,25% pro Jahr. Also wisst ihr, was ihr da pro Jahr latzt. Ganz, ganz wichtig.
Ja, mal zur Einordnung vielleicht, also alles, was über 1% ist, ist eigentlich eher teuer, ne?
Ja, bei ETF ist eigentlich
Also,
schon, ja genau, also ja.
also bei ETFs ist sogar noch, also ist eigentlich schon 0,75% teuer. Also alles, aber alles, was über 1% ist, da würde ich eigentlich persönlich die Finger von lassen. Außer es ist jetzt vielleicht ein aktiv gemanagter ETF, der irgendwie auch eine richtig gute Performance hat und richtig gut gemanagt ist, dann kann man sich das zumindest mal als Depotbeimischung irgendwie reinhauen. Aber also alles, was über 1% liegt, ist eigentlich normalerweise nicht
Ja, und ein
sonderlich
Anzeichen
teuer.
dafür, dass es aktiv gemanagte Fonds sind, ne? Oder ein Management
Genau,
hintersteckt,
ja.
das bezahlt werden will, was wirklich irgendwie vielleicht sogar auf Tages- oder Wochenbasis einer bestimmten Strategie folgt und da sehr, sehr aktiv am Ball ist. Aber
Das kann, also wie gesagt, als Beimischung kann das sinnvoll sein, definitiv. Es gibt ja auch viele gut gemanagte aktive ETFs, aber da muss man dann erst recht genau hingucken und auch auf die Performance schauen einfach und auf das ETF, was das überhaupt für ein Ziel verfolgt, wie die Zusammensetzung sich gestaltet, was der Fonds, also die aktiven Fondsmanagerinnen und Fondsmanager dahinter auch wirklich dann bezwecken wollen, was deren Strategie ist. Bei einem passiven ETF ist das eben weniger relevant, weil es eben ja, weil es einfach passiv einen Index abbildet. Da geht es dann vielmehr um die Zusammensetzung des Index, die halt
ja,
irgendwie
und wo man
sinnvoll
sich
ist.
orientieren kann, je exotischer oder je nischiger der vom ETF passiv abgebildete Index ist, je nischiger dieser Index ist und je unbekannter und je in Anführungsstrichen exotischer der ist, desto höher ist die Gesamtkostenquote. Das kann man sich mal so als Richtlinie geben. Und wenn man jetzt einen ETF sich anschaut auf den MSCI World zum Beispiel, also dann ist alles über 0,25 wäre in dem Fall teuer. Also ne, ihr findet ETF, die den MSCI World abbilden, mit einer Gesamtkostenquote von 0,15%. Da gibt es einige zum Beispiel.
Ja, also UCITS ist auf jeden Fall echt ein gutes Ding. Das schließt auch mit ein, zum Beispiel, dass das Emittentenrisiko ausgeschlossen wird. Also dass letztendlich, wenn zum Beispiel der Emittent, also meinetwegen iShares oder Amundi oder Luxor oder Xtrackers in Zahlungsschwierigkeiten gerät, die bringen dieses ETF heraus oder gar insolvent wird, kann das Vermögen der Anlegerinnen und Anleger eben nicht in die Insolvenzmasse einfließen. Und der Emittent kann das Geld der Anleger nicht verwenden, um seine Schulden zu begleichen. Das ist eben ganz wichtig. Das schließt aber auch die Laufzeit oder das schließt mit ein, dass es keine Laufzeitbegrenzung für ETFs gibt. Also die sind immer dauerhaft ja, ohne Ablaufdatum irgendwie gültig. Es muss ausreichend Liquidität da sein. Also man muss das ETF jederzeit kaufen und verkaufen können. Genau, und auch bei der Sicherheit der Wahl der Finanzderivate, die zur Absicherung dienen. Also es kommt ja immer drauf an, es gibt verschiedene Arten von ETFs, also ob die dann wirklich mit realen Aktien hinterlegt sind oder eben mit Derivaten teilweise, die dann die Wertentwicklung widerspiegeln. Auch da geht es darum, dass das eben transparent und vernünftig gemacht wird und man nachvollziehen kann, wie die Wertentwicklung überhaupt zustande kommt.
Genau, kommen wir zur nächsten Abkürzung. Und das ist bei diesem Fonds hier ACC. Steht für Accumulating oder Accumulated. Das Gegenteil davon wäre DIS, Distribution, also ACC bedeutet thesaurierend. Das heißt, dass alle Erträge, die durch Unternehmensbeteiligung, Aktien, die in den Fonds anfallen, direkt wieder zum Kauf der Fondsanteile genutzt werden und dann eben den Wert der eigenen Fondsanteile steigern. Also, es ist ungefähr, ja.
Wichtige Frage vielleicht dafür auch, Jonas. Das kommt, glaube ich, auch immer mal wieder. Wie ist es letztendlich mit den Steuern oder mit dem Freistellungsauftrag bei so einem Accumulating ETF, wenn das quasi direkt thesaurierend wieder reinvestiert wird? Fallen dann trotzdem Kapitalertragssteuern zum Beispiel auf Dividenden an?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht in diesem Moment. Weißt du es?
Nee, deswegen frage ich. Aber das ist, glaube ich, auch eine Frage, die viele Leute haben, die hier zuhören. Das sollten wir uns mal genauer angucken und recherchieren, damit wir das nochmal abschließend klären können, weil das, glaube ich, eine interessante Frage ist. Bei anderen Formen also Distribution, Ausschüttung, da werden natürlich dann immer alle Dividenden ausgeschüttet. Also die kriegt ihr dann auf euer Depotkonto, Verrechnungskonto ausgezahlt. Und da ist es dann natürlich ganz klar, dass auf diese Erträge dann auch immer direkt Kapitalertragssteuern anfallen, beziehungsweise euer Freistellungsauftrag, wenn ihr ihn eingerichtet habt, dann entsprechend belastet wird oder anteilig sich verringert von 800 Euro. Genau, aber das wäre auf jeden Fall nochmal eine interessante Frage, die man.
Also was man mit Sicherheit sagen kann, es wird definitiv beides besteuert werden. Ne? Also bei den auszuschüttenden Dingern, das ist klar, da wird es sofort abgegriffen. Wenn es ein ausschüttender ETF ist, also mit einer Abkürzung im ETF-Namen DIS oder DIST, und der schüttet Erträge aus, das werdet ihr dann auch sehen in der Abrechnung, da wird sofort via Quellensteuer die Kapitalertragssteuer abgeführt. Und auch bei dem thesaurierenden ETF wird es definitiv so sein, dass die Erträge versteuert werden. Die Frage ist, wann werden die versteuert? Werden die erst versteuert, wenn ihr eure Anteile am ETF oder ja genau verkauft? Oder werden die in dem Moment, in dem der ETF die Erträge, die Dividenden thesauriert, werden die dann versteuert? Aber so oder so wird beides versteuert werden.
Das ist klar. Das ist klar. Aber das wäre natürlich noch schöner, wenn da irgendwie plötzlich keine Steuern anfallen würden. Aber es macht natürlich trotzdem Unterschied, wenn man letztendlich erst am Ende Steuern zahlen würde, wenn man sich wirklich die ETF, also wenn das ETF verkauft wird. Und man zwischenzeitlich durch, vor allen Dingen auch durch die Akkumulation ja auch die ganze Zeit von dem Zinseszinseffekt nochmal profitiert, dann wäre es natürlich richtig gut eigentlich, wenn man da zwischenzeitlich gar keine Kapitalertragssteuer zahlt. Dann steht einem das ganze Kapital ja zusätzlich zur Verfügung und verstärkt noch den Zinseszinseffekt. Das müssen wir da müssen wir uns nochmal schlau machen. Nichtsdestotrotz, ich bin auf jeden Fall großer Fan eben von diesen thesaurierenden ETFs. Also ich brauche das Geld nicht unbedingt ausgeschüttet, sondern ich wähle meistens, wenn es diese thesaurierende Variante gibt, also ACC, Accumulating, dann wähle ich immer eigentlich diese ETF-Variante, um auch von dem Zinseszinseffekt profitieren zu können. Das heißt also, die Kapitalbasis wächst stetig, ohne dass ich natürlich auch vielleicht durch einen Sparauftrag oder so, den ich da habe, eingerichtet habe, aber vor allen Dingen eben auch aus sich heraus durch die Erträge, die die Unternehmen da jeweils ausschütten, die werden dann immer automatisch wieder reinvestiert.
Genau, wir können was in die Shownotes packen, Lasse, zu der Besteuerung. Also auf justetf.com/de, ist ja auch im Deutschen dann alles, gibt es eine Sektion, sehr ausführlich bezüglich ausschüttender und thesaurierender ETF. Wir packen euch den Link einfach in die Shownotes.
Gut, alles klar. Das machen wir. Und jetzt kommen wir mal auf die zwei konkreten Fallbeispiele hier, ETFs für Zukunftsbranchen. Und wir fangen an mit dem Luxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered ETF. Wir wissen jetzt ja, was das alles heißt. Es geht also primär darum, um die Geldanlage in disruptive Technologien, in Unternehmen, die in disruptiven Unternehmen unterwegs sind. Vielleicht erstmal, wie ist dieser Index entstanden, Jonas? Und wie werden die dortigen Aktien und Unternehmen
Ja.
ausgewählt? Das ist ja vielleicht wichtig. Also, wie geht MSCI da vor?
Also, Sie beschreiben es so, dass Sie einerseits als Strategie oder Unternehmen auswählen, die ganz erhebliche Einnahmen in den Bereichen 3D-Druck, Internet of Things, Cloud Computing, Fintech, innovatives Gesundheitswesen, Robotik, Intelligent Networks und Cybersecurity machen. Die wollen sie haben in dem Fonds. Und wie werden die ausgewählt? Beschreiben es so, die Indexmethodik verwendet eine Reihe von Schlüsselwörtern themenbezogener Produkte, Dienstleistungen und Konzepte, die mit Hilfe von Techniken natürlichen Sprachverarbeitung und Datenanalyse erstellt werden. Also okay, da sitzt jetzt vermutlich eine Software oder ein Team dran, die das Netz mit Internet of Things, 3D-Druck und entsprechenden Produkten, die es dafür gibt, irgendwie bei Cybersecurity wäre es VPN oder Firewalls, oder IDS, Intrusion Detection Systems und so weiter. In der Robotik gibt es dann auch wieder eigene Geschichten oder in der AI, künstliche Intelligenz auch. Also es wird das Netz und die Branchenverbände durchforstet nach diesen Worten. Das klingt jetzt hochgestochen, aber ist tatsächlich letztlich vermutlich banaler, als es dann ist. Es geht um die klassische Recherche. Alle, die jetzt irgendwie Publizismus oder so weiter studieren, die kennen das. Und diese Schlüsselwörter dienen dazu, relevante Unternehmen anhand des Umsatzanteils zu identifizieren. Wir haben nicht herausfinden können, wie hoch der Mindestumsatzanteil sein muss, damit an diesen innovativen Branchen oder Produkten, damit die Unternehmen sich dafür qualifizieren, in den Index mit aufgenommen zu werden. Das wäre eigentlich nochmal eine ganz gute Info gewesen, aber in der Strategie steht ja signifikante Einnahmen. Also wird wahrscheinlich nicht unter 5% sein, damit sich so ein Unternehmen dafür qualifiziert. Ne? Jetzt angenommen, Lasse hat irgendwie einen Supermarkt und stellt aber gleichzeitig noch im Hinterkämmerlein irgendwie 3D-Druck Sneakers her und macht damit irgendwie einen Umsatzanteil von 2%, dann dürfte Lasse wahrscheinlich nicht mitmachen. So meine Vermutung.
Schade. Wir können ja mal in so ein paar Holdings reingehen. Also das heißt, was sind denn ungefähr zum Beispiel Unternehmen, die da mit drin sind, auch gewichtet sind, damit man mal einen Einblick hat, was das unter anderem sein könnte. Was könnten denn disruptive Technologien sein?
Was generell wichtig ist in der ETF-Recherche, ihr habt immer die Möglichkeit, über die Seite des Fondsanbieters oder teilweise über eine Seite wie justetf.com/de euch die Holdings anzuschauen. Also das, was die Werte, die der Fonds eben hält, und die sind auch meist mit Gewichtung angegeben. Also wie stark sind diese jeweiligen Aktien gewichtet. Und das sollte man immer machen, sich die Holdings anschauen, zumindest aber die Top-Holdings, also die Top 10, die mit der stärksten Gewichtung. Und das ist jetzt bei, wir wollen jetzt nicht alle 10 durchgehen bei dem Fonds, aber hier sehen wir in den Top 10 sehr viel Biotech, sehr viel innovatives Pharmazeug. Das Schwergewicht in dem Fonds mit 2,3% ist Obi Pharma, ist ein großes taiwanesisches Pharmaunternehmen, welches noch nicht profitabel ist, was in der Krebs- und Infektionsforschung angesiedelt ist und da eben nach innovativen Möglichkeiten sucht, Krebs, unter anderem Krebs zu bekämpfen. Ich habe jetzt gesagt, ist noch nicht profitabel, muss man jetzt auch noch gar nicht nervös werden, denn es werden sehr viele, vermutlich sehr viele Unternehmen in diesem ETF sein, die aktuell und auch im nächsten Jahr noch nicht profitabel sind und sein werden. Denn es geht hier ja ganz klar um F&E, also Forschung- und Entwicklungsintensive Unternehmen, die eben versuchen, Bereiche, Branchen, Sektoren umzuwälzen und mit neuen innovativen Methoden, aufzubrechen und zu verändern, um so dann eben danach profitabel zu werden, logischerweise, aber um eben durch Forschung und Entwicklung einen Vorsprung vor der etablierten Konkurrenz zu haben. Also da jetzt erstmal nicht nervös werden. Es ist ganz klar, ein risikoreicheres Investment in diesen ETF als in zum Beispiel als ein Investment in einen ETF, der beispielsweise auf Infrastrukturanbieter, Baustoffhersteller oder auf etablierte Konsumgüter angeht. Ne? Zum Beispiel ein ETF auf dem Index, der etablierte FMCG-Unternehmen anbietet, also schnelllebige Konsumgüter, wo dann irgendwie Nestle, Unilever oder sowas drin wären, so etablierte Unternehmen. Also das sei vielleicht nochmal gesagt, dass man hier bei diesem Disruptive Technology ETF von Luxor eben ganz klar darauf setzt, dass zumindest ein Großteil der Unternehmen, die da sehr stark in Forschung und Entwicklung investiert sind und etabliert sind, Dass das natürlich eine Wette auf eine Zukunft in ein paar Jahren ist, das sei ganz klar gesagt. Hier ist viel, wie gesagt, Biotech, Medizintechnik dabei.
Viele Growth-Unternehmen generell drin. Wir hatten ja auch öfter schon hier den Unterschied zwischen Value-Unternehmen und Growth-Unternehmen geschildert und beschrieben. Hier sind, wie gesagt, sehr viele Growth-Werte drin. Wir haben, wie du schon gesagt hast, viel Biotech und Health-Tech. Wir haben aber auch mit Rock10 zum Beispiel einen etablierten und innovativen Verpackungshersteller, der auch schon profitabel ist. Wir haben mit Fortinet ein Soft- und Hardware-Unternehmen aus den USA mit drin, das auch in den Top 10 drin ist mit 1,12% Gewichtung. Und dann darüber hinaus gibt es auch viele andere Software- und Hardware-Unternehmen auf jeden Fall noch. Auch Cybersecurity-Unternehmen. Auf jeden Fall ist es eine recht breite Mischung über verschiedene Sektoren hinweg. Also der rote Faden ist quasi, dass es letztendlich um disruptive Technologien geht, aber es sind ganz unterschiedliche Branchen und Sektoren dabei eigentlich oder Geschäftsfelder. Und das finde ich eigentlich eine gute Mischung. Das
finde ich spannend. Völlig richtig. Und wenn wir jetzt, wir kennen uns natürlich auch nicht aus bezüglich kreativer und innovativer Behandlung von Blasen- und Darmfunktionsstörungen, wie es zum Beispiel in Exonics Modulation macht, ne? Oder mit der Entwicklung von innovativen Therapeutika zur Behandlung von anspruchsvollen Leber- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie es in Discerner Pharmaceuticals macht, die auch in den Top 10 Holdings drin ist, ne? Das können wir ja medizinisch überhaupt nicht bewerten. Worum es geht in der Recherche bei den Holdings, bei den Top-Holdings, weswegen ihr das auch immer machen solltet, ist zumindest, dass man näherungsweise erkennt, worauf man sich da einlässt. Ne? Weil wenn man ganz schnell natürlich mit Einblick dann in den Top-Holdings sieht, okay, das sind irgendwie Bereiche, da haben die wenigsten irgendwie eine Expertise drin. Und wenn ich mir aber dann die Stats von den Unternehmen angucke, ne, es gibt negative Kurs-Gewinn-Verhältnisse, ich finde auf den Unternehmens-Websites dann raus, Mensch, die sind noch nicht profitabel. Also es geht darum, also um eine Wette in die Zukunft. Also so kann ich mich einfach selber irgendwie, ja, also ich weiß dann einfach, eher, worauf ich mich einlasse. Ich merke dann ganz schnell, Mensch, die Chancen sind einerseits natürlich super, wenn jetzt ein, zwei Unternehmen da in der Behandlung von Krebs sehr erfolgreich ist, dann werden die sich vermutlich vervielfachen, die Unternehmen. Andererseits wird es hier auch definitiv einige Unternehmen geben, wo die Wette irgendwie nicht aufgehen wird, wo sie langsamer sind als die Konkurrenz oder wo einfach möglicherweise der Forschungsansatz nicht richtig ist und die dann pleite gehen. Also ich sehe dann halt in dieser Recherche dann auch, dass die Risiken auch höher sind bei so einem Fonds.
Ja. Aber das ist eben das Gute daran, also das ist halt der große Vorteil, gerade wenn man in disruptive Technologien und auch Biotech und so weiter investieren will, dann sind eben Einzelwerte immer sehr, sehr riskant, weil man nicht genau weiß ob die Pläne da aufgehen werden und der Forschungsansatz richtig ist. Wenn man das eben über einen ETF macht mit vielen hundert verschiedenen Unternehmen drin, dann ist es eigentlich nicht sonderlich wichtig, wenn eben ein, zwei Unternehmen da vielleicht auch pleite gehen, weil letztendlich, wenn auch nur ein Unternehmen dabei ist, wie BioNTech zum Beispiel oder auch hier, wir haben ja auch Novavax zum Beispiel dabei, hier in dem ETF, Novavax ist mit 1,3% gelistet, auch ein US-Biotech-Unternehmen, was jetzt auch einen Corona-Impfstoff auf den Markt gebracht hat und im letzten Jahr sich da, glaube ich, vervielfacht hat mit dem Aktien- oder Börsenwert. Also von daher, wenn dann eben einige Unternehmen dabei sind, dann sorgen die eben dann halt für eine gute Performance und das Risikomanagement ist sehr viel sinnvoller, als wenn man eben anfängt, da in Einzelwerte zu investieren. Gehen wir vielleicht nochmal kurz auf die Key Facts ein. Also einerseits es ist wirklich ein sehr günstiger ETF, muss man sagen, ne? 0,15% per anno eben nur Kosten. Das ist gerade für eben, wir haben ja eben darüber gesprochen, also so ein MSCI, wenn es da 0,15% sind, dann ist es nicht überraschend, aber für so eine Art Nischen-ETF würde ich jetzt mal sagen, oder zumindest auf jeden Fall noch eher in diesem Technologiebereich ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr günstige Kostenbeitrag. Das fanden wir eben auch spannend. Was auch gut ist, dass es über viele Broker, Trade Republic zum Beispiel, Comdirect, Flatex, Scalable, kostenfreie Sparpläne dafür gibt. Also auch das auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Und alle Infos dazu, Factsheets und so weiter, findet ihr einfach dann in den Shownotes. Und dann kommen wir noch zu einem zweiten ETF, Jonas, ne? Den iShares Digital Security ETF, den man sowohl akkumulierend als auch
ausschüttend
sich ins Depot legen kann.
Ja, genau. Da fanden wir einfach das Thema oder die Branche weltweite IT-Sicherheit spannend oder finden wir spannend. Das haben uns auf die Watchlist gepackt. Das ist ein etablierter Fonds, den gibt es seit September 2018, ist gut eine Milliarde Euro schwer, also ein Fondsvolumen von knapp 1,1 Milliarden Euro. Der wiederum ist in der Gesamtkostenquote eher wie erwartet etwas höher, nämlich bei 0,4% pro Jahr, also so wie wir es von einem, ja, von einem Nischen-ETF, von einem Branchen-ETF auch durchaus erwarten würden und erwarten können, wenn man sich jetzt mal so vergleichsweise das Anbieterumfeld anschaut. Und der ist eben, was die Branche angeht oder den Sektor angeht, natürlich nochmal eine Ecke spitzer als der eben vorgestellte, ne? Da haben wir ja mehrere Branchen genannt. Hier ist es eben der ganze Bereich der digitalen Sicherheit, der IT-Security. Hier werdet ihr natürlich auch Unternehmen vorfinden, die nicht ausschließlich in IT-Sicherheit machen, wie zum Beispiel Wipro, die mit 2,5% gewichtet sind und in den Top 10 Holdings sind. Das ist ein indischer IT-Multi, ein Gigant, muss man sagen, fast 160.000 Mitarbeiter in 67 Ländern aktiv, in vielen auch mit eigener Präsenz, macht über 600 Milliarden Dollar Umsatz. Die machen nicht nur IT-Sicherheit, aber eben auch, ne, solche Unternehmen sind da auch drin. Also ein spannendes ETF.
600 Milliarden Umsatz? Nee,
das kann doch eigentlich sein. Nee, Millionen wäre ja winzig.
Also auf jeden Fall machen die sehr viel Umsatz. müssen wir die Recherche hier nochmal zuspitzen. Aber ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Dann haben wir Palo Alto Networks zum Beispiel dabei, führender Anbieter von Cybersecurity-Anwendungen aus dem Silicon Valley. Konnte auch jüngst jetzt Ende Mai fantastische Umsatz- und Gewinnzahlen wieder vorweisen, die deutlich über den Erwartungen lagen, so wie eigentlich in den letzten Jahren immer. Ja, die sind auf jeden Fall da eine sehr spannende Gewichtung, finde ich, oder ein sehr spannendes Unternehmen, das da mit drin ist, genauso wie Maxim Integrated Products, das ist ein führender Halbleiterhersteller. Wir wissen ja alle, dass das ganze Thema Chips, Mikrochips auf jeden Fall gerade sehr, sehr wichtig ist und Maxim Integrated Products wird da auch wahrscheinlich zumindest jetzt in den nächsten Jahren von profitieren. Chips sind ja nach wie vor auch ein zyklisches Geschäft, deswegen ist es auch ganz gut, wenn man eben zum Beispiel, oder so klassische Chip-Werte eigentlich eignen sich gar nicht so sehr für Buy and Hold, sondern entweder eben in Form von solchen ETFs oder man geht halt mit diesen Zyklen mit eigentlich, ne? Oder geht eigentlich antizyklisch rein. Das heißt also, wenn ein Chipwert oder generell die Chipbranche mal wieder Überkapazitäten hat und alle Aktien im Keller sind, dann steigt man ein in Chipwerte und verkauft sie dann meistens aber auch wieder nach ein paar Jahren, wenn der Chip-Zyklus wieder vorbei ist. Also kann man das sehr schön sehen, eigentlich bei vielen, vielen Chip-Aktien. Das ist ähnlich wie bei Rohstoffen zum Beispiel oder auch teilweise auch klassischen Value-Industrie-Aktien, die sehr konjunkturabhängig sind. Bei Chips ist es meistens sogar so, dass sie eigentlich den klassischen Konjunkturzyklus so ein Stück weit vorwegnehmen. Also wenn die ganze Gesamtkonjunktur einer Volkswirtschaft noch richtig hoch läuft, dann geht es bei den Chips schon wieder runter und die sind aber dann letztendlich auch schon am Anfang wieder dabei, hochzugehen, wenn die Wirtschaft doch in der Krise ist. Das ist also ganz interessant. Aber auf jeden Fall hier also auch Software- und Hardware-Unternehmen dabei. Chips sind natürlich auch wichtig für Cybersecurity. Dann haben wir Fortinet dabei, hatten wir, glaube ich, auch in dem anderen
Disrupt. Kennt ja vielleicht auch hier ein oder andere Hörer vielleicht aus dem Firmenumfeld, den Forti-Client hat man nicht selten auf dem Firmenrechner im Zusammenhang mit einem VPN, also einem virtuellen privaten Netzwerk. Und Fortinet vertreibt oder entwickelt auch auf sogenannte Next Generation Firewalls, die eben VPN, klassische Firewalls und IDS miteinander vereinen. Also IDS beobachtet laufend und in Echtzeit das zu überwachende System und schlägt dann eben Alarm, falls das System kompromittiert, geschädigt wurde, möglicherweise durch Schadsoftware, via Spam etc. Machen aber auch Internettelefonie, geben sowohl Hard- als auch Software-Systeme raus zur Benutzerauthentifizierung. Also Fortinet einerseits in dem ETF vorher drin, andererseits auch in diesem ETF drin, hier in dem Digital Security ETF etwas höher gewichtet. Macht auch Sinn, mit ungefähr 1,6% Gewichtung. Also auch ein sehr, eigentlich für den Bereich offensichtlich ein Must-Have. Ich habe es tatsächlich bei zwei verschiedenen Arbeitgebern, den Forti-Client zum Beispiel, gehabt. Also kannte ich auch schon vor dieser Recherche hier die Geschichte und werden sicherlich viele auch kennen. Ganz kurzer Nachtrag zu Wipro, natürlich völliger Unsinn, meine Umsatzangabe. Wäre dann übrigens auch mehr als doppelt so viel Umsatz gewesen wie Apple, wenn das gestimmt hätte.
Und genauso viel wie Walmart, dem größten Umsatz oder dem größten Unternehmen der Welt.
Wipro macht so 8 Milliarden.
Das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Okay, aber mein Gott, was nicht ist, kann ja noch werden. Also Wipro auf dem besten Weg zu 600 Milliarden Dollar Umsatz. Promilleprozent gibt hier schon die Umsatzprognose für das Jahr 2021.
Das wäre eine tolle Entwicklung auch des ETF hier.
Mal gucken. Das wäre eine tolle Entwicklung für Wipro und für uns, für alle, die da investiert sind. Gehen wir noch weiter durch. BlackBerry kennt man sicherlich früher noch mit den BlackBerry-Handys. Mittlerweile hatten wir auch in einer Folge, glaube ich, bei der GameStop-Folge im Januar hatten wir das BlackBerry mit drin, weil es ja auch mit gehypt wurde. Aber BlackBerry ist tatsächlich eigentlich von diesem Hype kurzfristig mal abgesehen langfristig eine wirklich interessante Aktie oder ein interessantes Unternehmen, weil sie sich ja stark umpositioniert haben und eben jetzt sehr stark auf Sicherheit bei Datenübertragung gehen und vor allen Dingen auch im Bereich autonomes Fahren zum Beispiel da ganz gut positioniert sind, viele Autohersteller als Kunden haben und da, glaube ich, in den nächsten Jahren viel, viel Wachstum stattfinden wird. Also von daher BlackBerry ist auch dabei, keine große Überraschung. Und das muss man vielleicht auch sagen, für alle, für die das relevant ist, wenn man sich jetzt so die Liste der Unternehmen anguckt, dann findet man auch den einen oder anderen Rüstungskonzern auf jeden Fall, Jonas. Also ich habe hier zum Beispiel BAE Systems aus Großbritannien gefunden, Thales, französischer Rüstungskonzern. Also das muss man sich vielleicht auch überlegen oder dessen muss man sich bewusst sein. Cybersecurity lässt sich immer, glaube ich, schwer trennen eben von Bereichen, die dann auch ja schon Richtung Militär oder Militärtechnologie gehen. Wer das oder wem das eben nicht gefällt, der sollte dann hier von einem Investment Abstand nehmen, weil das ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich schwer zu trennen. Da wird es wahrscheinlich auch bei den anderen ähnlichen Cybersecurity-ETFs, also wir haben zum Beispiel noch ein anderes rausgesucht, das ist der größte ETF eigentlich im Bereich Cybersecurity, der LNG Cybersecurity ETF, der ist etwa doppelt so groß von der Fondsgröße, ist auch ein bisschen älter, wurde 2015 schon aufgelegt. Da gibt es viele Überschneidungen auf jeden Fall in der Zusammensetzung. Weswegen wir den aber hier nicht ausführlich besprechen oder weswegen wir auch den iShares favorisieren, ist vor allen Dingen die Gesamtkostenquote, denn die ist fast doppelt so hoch bei dem LNG. Die liegt bei 0,75% statt 0,4%. Dementsprechend würden wir im Bereich Cybersecurity auf jeden Fall
iShares. Genau. Und deswegen hinsichtlich dieser Rüstungsunternehmen, die da auch zu finden sind, haben beide ETF dann auch entsprechend das Kürzel ESG nicht im Namen, genau, nicht bekommen.
Genau, und werden es wahrscheinlich auch nicht bekommen. Nehme ich mal an, das ist auch ganz gut so, oder? Das muss ja auch vernünftig laufen. Aber genau, also es hat euch vielleicht mal geholfen, einerseits diese ganz grundsätzliche Durchsicht dieser ganzen Abkürzung und andererseits jetzt vielleicht auch einfach mal zwei ETFs, die wir persönlich spannend finden. Und da könnt ihr euch dann ja mal in der eigenen Recherche überlegen, ob das auch für euch was sein könnte. Jetzt kommen wir abschließend zur Aktie der Woche, Jonas. Und da hast du ja wirklich, man muss es sagen, man kann es nicht anders sagen, ein goldenes Händchen bewiesen.
Ja, oder? Ich Glück gehabt, ne? ich hatte mir vorher irgendwie schon so einen Preisbereich bei 15,50 Euro rausgesucht, um da mal zuzuschlagen. Also,
über was sprechen wir denn überhaupt?
BYD, Build Your Dreams, ja. Batterie- und E-Antrieb und E-Auto-Hersteller chinesischer Herkunft, chinesischen Sitzes, darüber sprechen wir. Man kann sagen, Tesla-Konkurrent, Volkswagen-Konkurrent in der E-Fahrzeugsparte. Wirklich auch sehr gut aufgestellt, was Batterien angeht. Wir haben BYD, deswegen habe ich es, glaube ich, gar nicht jetzt genannt, sorry. Aber einfach extrem oft hier gefeatured hier im Podcast, auch schon letztes Jahr. Haben hier schon, muss man sagen, persönlich ganz, ganz schöne Gewinne mitgenommen bei BYD. Und jetzt gab es mal einen Rücksetzer.
Ja, man muss dazu sagen, aber das können wir auch gleich nochmal im Update zum Musterdepot sagen. Wir hatten genau BYD, glaube ich, Juli letzten Jahres schon mit drin. Ich glaube, zu einem Einstiegskurs von, weiß ich nicht, 7 Euro oder was. Dann lief das ja die Aktie bis in Januar rein extrem gut auf, ich glaube, Rekordhoch bei 29 Euro. Und dann kam ja die große Konsolidierung und wir sind da so ein bisschen doof ausgestoppt. Was heißt doof ausgestoppt worden? Wir sind, ich gucke mal kurz ins Musterdepot, wir sind am 4.3. im März zu 21,40 Euro ausgestoppt worden, hatten immer noch 200% Gewinn realisiert, also man kann sich da auch, glaube ich, überhaupt gar nicht beschweren. Dann ging die Aktie eben noch weiter runter, deswegen war das ausgestoppt werden vielleicht gar nicht so schlecht, also die hat sich dann ja nochmal um über ein Drittel reduziert von dem ausgestoppt Zeitpunkt. Naja, genau, du bist jetzt bei 14 Euro wieder rein.
15
jetzt
Euro.
Jetzt ist sie aktuell, glaube ich, bei 19 Euro.
Bei der Wahrheit bleiben.
15 Euro, jetzt ist sie, genau, jetzt ist sie bei, also jetzt ist quasi innerhalb von 3 Wochen 40% gestiegen, die Aktie, also wirklich ja, fulminant nach oben gegangen. Wir würden die jetzt auf jeden Fall mal wieder auf die Watchlist sitzen. Ich glaube, nach 40% Kursanstieg innerhalb von 2, 3 Wochen würde ich jetzt nicht unbedingt direkt einsteigen, aber zumindest das mal wieder ein bisschen enger beobachten. Und wenn das nochmal auf 18 Euro, 17 Euro vielleicht zurückläuft, dann würde ich tatsächlich sogar das hier mal wieder ins Musterdepot aufnehmen, weil langfristig, glaube ich, ist BYD da gut aufgestellt. Auch durch die Konsolidierung ist auch die Bewertung jetzt mal wieder auf ein vernünftiges Niveau gekommen. Das 22er Kursumsatzverhältnis wird, glaube ich, aktuell gerade mit 2,3 angegeben, das 2,3-fache des Umsatzes. Das ist eine vernünftige Bewertung auf jeden Fall, glaube ich, für eine Aktie, die da auch stark im Bereich E-Mobilität positioniert ist und vor allen Dingen eben nicht nur selbst Autos baut, sondern vor allen Dingen auch diese ganze Batterietechnologie an viele andere Autohersteller verkauft. Diese Kombination, die fanden wir ja damals schon sehr spannend bei BYD, dass sie quasi Produzent und Zulieferer gleichzeitig sind und da eben ganz gut aufgestellt sind. Aber man darf es eben auch hier nicht vergessen also, oder immer im Hintergrund behalten, ne, oder im Hinterkopf, dass dieses China-Risiko natürlich bei dieser Aktie natürlich dann auch immer wieder mit drin ist und man entsprechend die Positionsgröße im Blick behalten sollte oder anpassen sollte.
Wahnsinn, wie sich die Zeiten ändern. Ne? Letztes Jahr haben wir völlig euphorisch und positiv von den langfristigen China-Böllern gesprochen und jetzt in diesem Jahr ist eher China-Risiko. Aber die Zeiten ändern sich, man muss da immer am Ball bleiben. Der Handelskonflikt hat sich verschärft, so ist das. Ne?
Ja, vor allen Dingen, also damals.
Die chinesische Regierung hat sich auch stärker eingemischt, ne, wieder in die Wirtschaft, hat halt ganz klar signalisiert, ey, die Hosen hat immer noch die Kommunistische Partei an. Ne?
Ja, wollte ich gerade sagen, es sind, glaube ich, verschiedene Perspektiven. Einerseits, man hat im letzten Jahr natürlich immer gesagt, okay, Trump fährt jetzt die harte Kante, aber mit einem Regierungswechsel wird sich das alles wieder entspannen. Das ist jetzt nicht der Fall, das muss man ganz klar sagen. Auch Joe Biden wird da weiter einen harten Kurs fahren. Es wurde jetzt auch gerade wieder die Liste, diese Blacklist mit chinesischen Unternehmen, ich glaube 58 chinesische Unternehmen stehen drauf, erneuert und angepasst. Das heißt also, das, was Trump angefangen hat, wird jetzt von Biden fortgesetzt, teilweise auch noch verschärft. Das sind natürlich so bekannte Unternehmen wie Huawei nach wie vor drin, aber eben auch China Telekom und viele andere Unternehmen. Xiaomi ja zum Glück nicht mehr, hatten wir ja drüber gesprochen. Aber also das ist das Risiko, dieser USA-China-Konflikt. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass das Risiko in China selbst einfach, glaube ich, massiv zugenommen hat durch die Machenschaften der KP, aber auch durch die Außenpolitik von China, die immer aggressiver wird. Und nichtsdestotrotz, ich glaube nach wie vor daran, dass China sich da wirtschaftlich gut entwickeln wird und dass da viele innovative Unternehmen am Start sind, die auch durchaus ein lohnendes Investment darstellen, aber die Risiken, die sollte man eben im Hinterkopf behalten und die werden eher mehr in den nächsten Jahren als weniger, davon bin ich eigentlich ziemlich überzeugt. Von daher sollte man einfach die Gewichtung da klein halten. Ne? Also man kann sich dann ja drüber freuen, wenn das dann gut läuft, aber man sollte jetzt nicht da irgendwie 30-40% irgendwie in China-Aktien investieren, seines Depots, das ist absolut nicht sinnvoll auf jeden Fall. Genau, das ist also die Aktie der Woche, BYD da wieder angesprochen, übrigens auch viele andere China-Aktien, also Pinduoduo, Alibaba, JD sind eigentlich gerade am Beginn der Woche ganz gut gelaufen, was witzigerweise damit primär zusammenhing, oder zumindest hat man das dann in den Nachrichten gelesen, dass China ja die Drei-Kind-Politik jetzt eingeführt hat. Ne? Also die Ein-Kind-Politik wurde ja schon vor längerer Zeit aufgegeben, aus demografischen Gründen. Man konnte schon immer 2 Kinder jetzt bekommen. Und jetzt darf man also 3 Kinder sogar bekommen. Und die ganzen E-Commerce-Titel sind dann angesprungen, weil dann noch mehr zahlungskräftige Kundschaft irgendwann vielleicht nachwächst. Naja, gut, wir kommen zum Abschluss, Jonas. Und ja, und wünschen erstmal allen ein geruhsames Wochenende und eine schöne neue Woche. Und in der nächsten Woche hören wir uns dann wieder.
Ja, macht's gut, erfolgreiche Börsenwoche, aber jetzt vor allem ein entspanntes Wochenende.
Ja, last but not least, vielleicht noch, wenn euch der Podcast hier gefallen hat, gerne weitersagen. Das hört uns, das bringt uns immer echt total viel, wenn ihr das vielleicht unter Freunden und Bekannten dann weitertragt, wenn es euch persönlich gefällt, ansonsten natürlich auch nicht. Positive Bewertungen oder eine Rezension bei Apple wird uns auch weiterhelfen und alle weiteren Infos findet ihr unter promilleprozente.de. Und dort könnt ihr uns auch, wenn ihr möchtet, einmalig oder auch wiederkehrend einen kleinen finanziellen Betrag überweisen oder PayPalen. Das bezahlt ihr unsere Arbeit, denn wir kriegen, anders als vielleicht viele denken, hier weder von Spotify noch von Apple noch von irgendjemand anders Geld für diese Arbeit. Also herzlichen Dank dafür und bis nächste Woche. Ciao.